Herr Husmann, kurz vor der Bundestagswahl erlebt die Linke eine erstaunliche Wiederbelebung, die nicht nur der Mission Silberlocke geschuldet sein kann. Ihre Mitgliederzahlen wachsen und es sind besonders junge Menschen, die in ihre Partei eintreten. Woran liegt das?
Ja, das hängt sicherlich nicht nur an der Mission Silberlocke. Das war ein ganz guter Gag, der auf jeden Fall funktioniert hat. Das liegt aber zum einen an dem hervorragenden Personal, das wir so haben. Ich denke an Heidi Reichinek, unsere Gruppenvorsitzende, die einen fantastischen Job macht. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass die Menschen merken, dass wir ihre Probleme ernst nehmen. Also wir haben an über 300.000 Haustüren geklingelt, schon lange vor dem Wahlkampf, bevor die neue Bundestagswahl losging. Von uns kommen so Dinge wie die Mindestlohnbetrugs-App oder auch sowas wie der Heizkostenrechner, wo wir die Heizkosten überprüfen. Wir probieren pragmatisch vor Ort Arbeit zu machen und das dann eben auch im Parlament zu übertragen. Mhm. Und ich glaube, das kommt an, das merken die Leute.
Es dürfte auch an der aktuell starken Polarisierung in der Politik liegen. Wie der Spiegel berichtet, gab es die stärkste Eintrittswelle an einem bestimmten Tag, dem 29. Januar. An dem Tag brachte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz mit den Stimmen der AfD einen Entschließungsantrag für eine schärfe Migrationspolitik durch. Der Linksruck nach dem Rechtsruck?
Ich glaube, es war etwas sehr Symbolträchtiges, dass es danach eben zu so vielen Eintritten bei uns kam, weil es war ein absoluter Tabubruch, den Friedrich Merz da begangen hat. Und ich glaube, vielen Menschen ist klar geworden, okay, wir müssen jetzt etwas tun. Da ist etwas wirklich Gefährliches gerade geschehen und es ist, denke ich, klar, dass wir die Bastion gegen den Faschismus sind.
Die Debatte um ausländische Straftäter finden Sie, Herr Husmann, verwerflich. Das haben Sie im Interview mit der Braunschweiger Zeitung gesagt. Es gibt aber ein Problem mit Kriminalität. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen in Deutschland 41,1%. Damit stieg er das dritte Jahr in Folge auf einen neuen Höchststand. Bei einem Anteil der Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland von etwa 15%. Darüber darf man nicht sprechen, weil das rassistisch ist.
Nee, das möchte ich so gar nicht sagen. Das, was wir aber erleben, ist zum einen, wenn man sich ehrlich macht, wir leben in einem sehr sicheren Land. Also die Zahlen der Tötungsdelikte beispielsweise ist so niedrig wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Auch der Höchststand der Gewaltdelikte, den hatten wir 2007. Da sind wir aktuell weit von entfernt. Das heißt, dieses Land ist per se nicht unsicherer geworden. Gleichzeitig merken wir aber, dass wir insbesondere, wenn Straftaten von Migrantinnen und Migranten begangen werden, Gewaltverbrechen begangen werden, diese überrepräsentiert werden. Das wurde tatsächlich erforscht in einer Studie um bis zu das 30-fache. Und das führt natürlich dazu, dass die Diskussion häufig einen rassistischen Hintergrund hat. Aber natürlich müssen wir uns mit Zahlen auseinandersetzen, wenn Kriminalitätsraten steigen. Dann müssen wir gucken, welche Ursachen das hat und müssen auf diese gehen. Aber wir dürfen nicht alleine von der Herkunft schließen, dass Menschen potenziell eher gewalttätig sind. Das machen wir beispielsweise bei jungen Männern auch nicht. Der Großteil aller Gewalttaten wird ungeachtet der Herkunft von jungen Männern begangen. Deswegen sagen wir nicht, jeder junge Mann ist potenziell Gewalttäter.
Die Linke ist eine Friedenspartei und verlässliche Stimme der Friedensbewegungen steht in ihrem Wahlprogramm. Den Ukraine-Krieg wollen sie möglichst schnell durch Verhandlungen beenden. Frieden unter jeden Umständen mit Gebietsverlusten für die Ukraine und der Einladung an Putin weiterzumachen und sich das nächste Land vorzuknöpfen?
Nein, auf keinen Fall. Für uns ist klar, was ein gerechter Frieden sein kann, das können nur die Menschen in der Ukraine selber entscheiden. Das kann nicht ich, das können wir nicht aus Deutschland heraus, das müssen die Menschen selber entscheiden. Für uns ist klar, die meisten Kriege werden nicht am Ende durch einen kriegerischen Erfolg, sondern durch Verhandlungen beendet. Und wir sollten viel mehr darauf setzen, sollten versuchen, andere Partner mit einzubeziehen. Ich denke an Länder wie China, Indien, Brasilien, die sich Russland in der Vergangenheit als strategischen Partner angeeignet hat. Und die sollten wir deutlich mehr einbeziehen und versuchen dazu zu bringen, Putin möglichst schnell an den Verhandlungstisch zu bringen.
Kommen wir mal zur Sozialpolitik. Das ist ja im Grunde Ihre Kernkompetenz. Sie fordern, alle zu versteuernden Einkommen unter dem Existenzminimum von 16.800 Euro sollen steuerfrei bleiben. Der Mindestlohn soll auf 15 Euro erhöht werden und Sie fordern eine sanktionsfreie Mindestsicherung und eine solidarische Mindestrente von 1.400 Euro monatlich. Zudem sollen Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte, Bus und Bahn von der Mehrwertsteuer befreit werden. Klingt gut, aber bezahlen sollen es dann aus Ihrer Sicht die Reichen, so der Plan. Sie wollen das Vermögen der deutschen Milliardäre innerhalb der nächsten 10 Jahre halbieren.
Richtig. Wir sind der Meinung, wenn wir uns den Gesamtkuchen angucken, dann bekommt der Großteil der Bevölkerung zu wenig davon ab. Wir erleben, dass die Mieten steigen. Wir erleben, dass die Reallöhne sinken. Also wir haben von dem, was wir in der Tasche haben, haben wir zurzeit weniger als vor einigen Jahren. Und wir finden, da muss man rangehen. Da ist ein Mittel eben die Steuerpolitik. Und wir sehen zum Beispiel, dass, ich nehme mal so einen Dietrich Schwarz, dem gehören so nette Dinge wie Lidl und Kaufland. Der hat sein Vermögen in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Der ist jetzt irgendwo bei 40 Milliarden. So ganz genau weiß man das nicht. Das hat er elegant in steuersparenden Stiftungen versteckt. Und da ist durchaus Geld da. Und damit lässt sich sehr viel gegenfinanzieren.
Es klingt aber eher nach einem Klassenkampf, den Sie da betreiben. Die Reichen als der Feind.
So würde ich das gar nicht sagen. Wir erleben aber in den letzten Jahren mit all den Krisen, da gab es immer ein ganz paar Gewinner bei all den Krisen und das war nicht der Großteil der Bevölkerung. Wir erleben seit Jahren eine Umverteilung von unten nach oben. Ende eines jeden Jahres können wir in Studien nachlesen, dass die Reichen reicher geworden sind und unsere Mittelschicht wegerodiert. Und da muss endlich mal eine Politik gegen gemacht werden.
Mhm. Deutschland befindet sich das dritte Jahr in Folge in einer Rezession. Ihre Vorschläge zur Wirtschaftspolitik sind abgesehen von dem, was andere auch fordern, nämlich die Energiekosten zu senken, habe ich da nicht so besonders viel in Ihrem Programm gefunden. Sie sprechen von einem Investitionsfonds, der eingerichtet werden soll. Da ist aber dann davon die Rede, dass Sie Mitarbeitern die Übernahme Ihres Betriebes ermöglichen wollen, also Genossenschaften schaffen wollen. Wie soll die Wirtschaft denn aus Ihrer Sicht angekurbelt werden?
Also zum einen erleben wir, dass etwas eingetreten ist, von dem wir seit Jahren waren. Wir haben immer gesagt, wir sind zu sehr abhängig von unseren Exporten. Das heißt, wir müssen massiv auch unsere Binnenwirtschaft ankurbeln. Wie machen wir das? Zum einen, indem wir natürlich den Leuten wieder mehr Geld zur Verfügung stellen wollen. Die meisten, wenn sie mehr Geld haben, geben das dann auch schnell aus. Und zum anderen wollen wir sehr viel mehr staatliche Investitionen auch ermöglichen. Wir erleben, dass wir auf Verschleiß leben. Wir investieren jedes Jahr weniger, als wir verbrauchen an der Infrastruktur, an unseren Schulen, im Gesundheitswesen. Und wir haben die Möglichkeit, da eben mehr Investitionen zu tätigen. Und das sind Instrumente, wie wir unsere Binnenwirtschaft stärken können.
Sie sehen die Reichen auch als Gefahr für die Demokratie und verweisen auf die Zustände in Amerika. Erklären Sie mal.
Naja, es ist so, dass mit sehr, sehr, sehr viel Geld auch sehr, sehr, sehr viel Macht häufig einhergeht. Und das ist problematisch, das ist undemokratisch, wenn einzelne Personen, die nicht demokratisch legitimiert sind, größere Macht haben. Und wenn wir uns angucken, was gerade in den USA passiert, was gerade mit Elon Musk passiert, der dann irgendwie als guter Freund des Präsidenten jetzt der neue Sparkommissar wird, nebenbei sich selbst kontrolliert und wie er davor geht, ohne dass er in irgendeiner Form demokratisch legitimiert wird und ganze Behörden abwickeln soll, dann ist das durchaus problematisch, weil wir werden auch sehen, dass es nicht zu irgendwelchen engeren, härteren Auflagen kommen wird, die den Unternehmen von Elon Musk schaden würden. Und das ist natürlich problematisch.
Herr Husmann, auch wenn die Linke es, und so sieht es ja derzeit aus, in den Bundestag schafft, an einer Regierung werden Sie nicht beteiligt sein. Was haben Sie sich trotzdem vorgenommen?
Naja, das Schöne, oder also wir sagen ja immer, alle wollen regieren, wir wollen verändern. Und das stimmt auch und man kann gerade aus der Opposition heraus auch wichtige Arbeit machen. Und ich glaube, dass eine starke Opposition gerade unter einem möglichen Kanzler Friedrich Merz enorm wichtig wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Mindestlohn. Als wir den damals gefordert haben, da waren die Gewerkschaften noch dagegen, die SPD war dagegen, die Grünen waren dagegen. Und heute fordern viele den Mindestlohn und selbst innerhalb der Union sagen Politikerinnen und Politiker, ja, der Mindestlohn war gar nicht so verkehrt vielleicht. Und das ist so ein Beispiel, wie wir eben aus der Opposition heraus, dadurch, dass wir immer wieder Themen gesetzt haben, bearbeitet haben, wir schlussendlich den Korridor dessen, was als richtig empfunden wurde, verschoben haben und dazu beigetragen haben, dass so etwas wie der Mindestlohn dann doch kommt.